Hi und herzlich willkommen zum Werkstattgespräch mit Martin Thiele-Schwedz. Er ist Medienkonzepter und Geschäftsführer von Playing History. Und von ihm möchten wir heute wissen, was Serious Games zu historisch-politischer Bildung beitragen können. Hallo Martin, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo, guten Morgen.
Stell dich doch bitte mal kurz vor.
Ich bin Martin Thiele-Schwedz, ich bin Medienwissenschaftler von der Ausbildung her und habe mich darauf spezialisiert, durch Spielformen komplexe Inhalte zu vermitteln. Und das mache ich jetzt schon seit einer geraumen Zeit und inzwischen mit meiner eigenen Firma Playing History.
Vielen Dank. Hast du denn ein persönliches Lieblingsspiel, egal ob digital oder analog?
Es gibt ein Spiel, was ich ziemlich abfeiere, einfach weil ich glaube, dem ist sehr viel Gutes gelungen. Und zwar heißt das My Child Lebensborn. Dieses Spiel werde ich nicht müde zu empfehlen, weil es wirklich ein sehr, sehr gelungenes ist.
Und du hast es gerade schon kurz erwähnt, du bist Geschäftsführer von Playing History. Erzähl mal, wie ist Playing History entstanden und was macht ihr da genau?
Ich könnte die ganze Genese von Playing History erzählen. Also es ist so, du musst dir vorstellen, das war über eine geraume Zeit eher so ein Side-Project, was ich gemeinsam mit meinem Freund Michael Geithner betrieben habe. Und wir haben gewissermaßen hobbymäßig uns mit Spielen beschäftigt und dann sukzessive angefangen, ungefähr einmal im Jahr ein Spiel herauszubringen. Und wir haben damit mitunter doch eine erhebliche Resonanz erzielt, dass dann irgendwann klar war, okay, das machen wir jetzt hauptberuflich und wir gründen daraus ein Unternehmen. Und das begleitet uns jetzt schon seit einer geraumen Zeit. Und immer wieder haben wir das Glück, uns mit neuen Themen befassen zu können. Und ich kann sagen, das ist das Schöne an diesem Job. Wir sind immer wieder mit neuen Themen konfrontiert und gleichzeitig sind die Mittel, mit denen wir diese Themen bearbeiten möchten, nämlich quasi spielerische Formate, immer wieder gleich. Und das verlangt von uns gewissermaßen, dass wir uns immer wieder in neue Themenfelder reindenken, reinarbeiten und eine Lösung finden, wie wir nun diese Themen niedrigschwellig an die entsprechende Zielgruppe vermitteln können.
Wie bist du denn eigentlich dann in diesem Feld gelandet? Gibt es da irgendein Ereignis, was dich besonders motiviert hat, in dem Feld aktiv zu werden?
Ja, total. Ich saß ungefähr vor 10 Jahren, mag das jetzt sein, saßen wir bei einem trüben Regentag zusammen, mein Freund Geist und ich, und wir fragten uns, was haben denn unsere Eltern damals so gespielt? Denn sowohl er als auch ich kommen eben aus der DDR und haben die Wiedervereinigung eben in unseren frühen Kindheitsjahren erlebt. Und wir stellten in dem Moment fest, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele vorlagen. Und das war eine kleine Überraschung. Wir haben dann auch einige dieser Spiele von seiner Familie in die Hände bekommen. Und dann fragten wir uns, ist das einfach ein Zufall, dass wir beide die hatten, oder war das ein größeres Phänomen? Und dann begannen wir danach zu suchen. Damals ging es auch gerade so mit Facebook richtig los, dass wir dann in Facebook unsere Freunde angeschrieben haben und dann Aushänge in Spieleläden gemacht haben und so weiter. Und darüber wurde dann ein Spiegeljournalist auf uns aufmerksam und der hat eben über diese Suche berichtet, woraufhin wir sehr, sehr viele Zuschriften bekommen haben und Leute, die ihre Geschichte mit uns teilten, eben auch die Spiele mit uns teilten. Und wir begannen dann, die Leute persönlich zu besuchen, darüber zu sprechen. Und aus diesem kurzen Moment, dieser fixen Idee, wurde dann doch ein gewisses Rechercheprojekt. Und wir haben eben dieses Feld bearbeitet. Und dann suchten wir auch in den Stasi-Unterlagen. Und dort haben wir ein Spiel gefunden, das ein Oppositioneller, Martin Böttger, in den 80er Jahren entwickelt hat. Und er hat damit die Stasi aufs Korn genommen. Das Spiel heißt Bürokratopoli. Und dieses Spiel war auf 16 Seiten Stasi-Akte dokumentiert. Darin hieß es, es handelt sich um ein sogenanntes Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter, was die gesellschaftlichen Verhältnisse verächtlich macht. Und dieses Fundstück fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, hey, das müssen wir jetzt irgendwie ans Tageslicht bringen und haben das dann eben neu aufgelegt als Bildungsmaterial. Das heißt, wir haben das Spiel genommen, spielbar gemacht für Schulklassen, ein Begleitheft für Lehrkräfte dazugelegt und natürlich auch die Stasi-Akte mit abgedruckt und das dann zum 25. Jubiläum des Mauerfalls veröffentlicht. Und das hat eine relativ große Resonanz erzielt und wurde inzwischen, ich glaube, knapp 10.000 Mal an Schulen vertrieben, wo uns irgendwie klar wurde, Spiel vermag es sehr gut, Geschichten zu erzählen, auch Geschichten aus der Vergangenheit zu transportieren und so weiter. Und auch dieses positive Feedback, was wir bekommen haben, hat uns dann letztlich motiviert, mehr in diesem Bereich zu machen. Und so ging es eigentlich los, dass wir in dieser Schnittstelle von Spielen und Geschichtserzählung Spiele entwickelt haben.
Wir wollen ja heute insbesondere über Serious Games sprechen. Und vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was du persönlich unter diesem Begriff verstehst.
Ich würde Serious Games so definieren, dass es sich dabei um Spiele oder spielerische Formate handelt, die nicht bloß einem vergnüglichen Zweck dienen, sondern eben auch einen Vermittlungszweck haben. Die Betonung liegt dabei auf auch, denn ein Serious Game sollte natürlich in erster Linie ein Engagement erzielen oder eine gewisse Form von Vergnügen bereiten. Ich tue mich mit dem Wort Vergnügen immer ein bisschen schwer, weil wir bearbeiten ja wirklich ultra harte und mitunter auch schreckliche Themen in den Spielen. Und es gibt das Problem, dass viele nach wie vor Spiele mit sich auf den Schenkel klopfenden Jugendlichen assoziieren. Und das ist eine Emotion, die wir natürlich nicht evozieren wollen. Aber ich schweife ab. Also Spiele, die einem, die neben dem Vergnügen auch einem Vermittlungszweck dienen. So würde ich Serious Games definieren. Und es hört sich erstmal ein bisschen trocken an, aber kann sehr einschlägig funktionieren.
Es gibt ja bestimmt auch Spiele, die du oder wir im ersten Blick nicht als Serious einstufen würden, die sich vielleicht aber doch für den pädagogischen Einsatz eignen. Hast du da ein Beispiel? Es muss ja gar nicht immer unter diesem Schlagwort gefasst sein und trotzdem kann es zum Beispiel für den schulischen, aber auch außerschulischen Kontext spannend sein.
Also tatsächlich ist ja dieser Terminus Serious Game ja letztlich nur so ein Etikett, was man dann irgendwie draufklebt, wo auch immer die Frage ist, okay, will ich mir das jetzt irgendwie überhaupt draufkleben oder nicht? Also es gibt wirklich wahnsinnig gute Spiele, die gar nicht als unter dem Label Serious Game laufen, die man aber durchaus sehr, sehr gut zum Beispiel in Unterrichtskontexten einbinden kann oder muss ja auch gar nicht mal der Unterricht sein. Es ist ja schon interessant, wenn man das in einer Gruppe spielt und dann im Anschluss darüber spricht. Ein ganz signifikantes und herausragendes Beispiel ist da natürlich Minecraft. Minecraft ist ein Entertainment-Titel, ursprünglich eine Indie-Entwicklung, inzwischen einfach ein riesiges Flaggschiff von inzwischen Microsoft, glaube ich. Was ja auch ganz viele Formate hat, wie es in den Unterricht eingesetzt werden kann. Ob es jetzt der Geschichtsunterricht ist, wo es darum geht, Kinder, baut mal ein Aquädukt und die Kinder und Jugendlichen dann damit nachvollziehen, okay, was ist ein Aquädukt, wozu diente es und so weiter. Ne? Und durch dieses eigene Handanlegen, durch dieses eigene Aktivwerden wird es viel immersiver deutlich, als wenn ich dazu ausschließlich ein Lehrbuch durcharbeite. Ne? Oder es gibt sehr viele Spiele, die sich im politischen Kontext bewegen. Also This War of Mine ist ein Beispiel, was Kriegszustände aus der Perspektive von Zivilisten erzählt und klar macht, okay, es gibt da nur Verlierer. Du kannst in so einem kriegerischen Szenario auch nicht so einfach unterscheiden zwischen einer richtigen und einer falschen Handlung. So, du musst eben gucken, okay, wie komme ich selbst durch, aber du kannst auch andere innerhalb dieser spielerischen Möglichkeiten gefährden oder nicht gefährden und wozu bist du bereit? In diesem Spiel ist es auch so, es gibt quasi keinen Weg zurück, sondern wenn einer deiner Leute am Ende stirbt, dann ist das nicht zurückzudrehen, sondern dann ist das so und du musst mit diesen Konsequenzen leben. Ja. Das ist ein Beispiel. Oder selbst ja, ein Spiel, woran man vielleicht im ersten Blick gar nicht denken würde, aber was auch Formate im Einsatz im Schulunterricht findet, das Telltale-Spiel Walking Dead, was eben ne, so Zombie-Apokalypse erzählt, aber warum es mitunter im Schulunterricht eingesetzt wurde, oder es gibt Beispiele, wo es im Unterricht eingesetzt wurde, weil es dich immer wieder, dieses Spiel, vor ja, moralische Entscheidungen stellt. Du bist immer wieder in Dilemmata, dass du dich zwischen zwei meistens ungünstigen Fällen irgendwie entscheiden musst und das lädt ja regelrecht dazu ein, sich am Ende darüber zu unterhalten, ja, warum hast du jetzt diese oder jene Entscheidung getroffen? Was sind überhaupt deine moralischen Paradigmen, nach denen du eigentlich Entscheidungen triffst? Ja.
Also fasse ich mal kurz zusammen, sehr, sehr viele Spiele können pädagogisch wertvoll sein, wenn man sie in die richtige Rahmung einbettet oder auch die richtigen Diskussionsfragen entweder einleitend oder auch als Unterrichtsabschluss irgendwie hinzufügt und ergänzend aufgreift. Viele historische Ereignisse kennen Schülerinnen und Schüler ja häufig schon und auch oftmals einige historische Fakten oder Zahlen drumherum. Und wird es dann nicht schnell langweilig, wenn man sowas im Spiel nochmal durchläuft oder Wie geht ihr damit um, dass man eigentlich gewisse Fakten einfach schon mitbringt?
Na gut, also ich sag mal so, wenn Spieler und Spielerinnen gewisses Wissen oder gewisses Faktenwissen mitbringen, dann ist das ja eher eine günstige Geschichte. Man kennt es ja von sich selbst oder ich kenne es von mir selbst, dass man an die Inhalte besonders gut andocken kann, wo man sowieso schon Kenntnisse hat, wo man quasi mit draufspringen kann, wo man weiß, war das jetzt wirklich so? Ich glaube, wenn wir Spiele zu spezifischen historischen Epochen haben, ist es eher günstig, Rahmenhandlungen zu kennen, Zahlen zu kennen, Personen zu kennen, zu wissen, ah, okay, was ist jetzt von dieser oder jener politischen Person zu halten und so weiter. Ja, ein Spiel, gerade Serious Games, haben ja oftmals kürzere Formate, ist ja gar nicht imstande, das in aller Umfänglichkeit zu erzählen. Wir als Produzenten, wir sagen auch immer, wenn wir quasi Experten und Expertinnen haben, die ja das Wissen und die Inhalte hüten, sagen wir immer, wir müssen uns ganz klar darüber werden, wir werden abstrahieren und reduzieren müssen, sodass wir am Ende auf die Essenz kommen dessen, was wir vermitteln möchten.
Und wenn wir uns jetzt mal fragen, wie das mit der historischen Authentizität zusammengeht. Also es ist ja immer ein gewisser Balanceakt zwischen Realität und Fiktion, würde ich jetzt mal vermuten. Und wie kann da sichergestellt werden, dass diese Grenzen beim Spielen nicht komplett verschwimmen? Oder würdest du sagen, die müssen sogar verschwimmen? Wie geht ihr damit um?
Ja, das ist auf jeden Fall immer die Gretchenfrage. Das ist auch wirklich eine tricky Frage, glaube ich. Weil am Ende ist es ja so, wir haben die Geschichte nicht. Ne? Also die Geschichte ist vergangen und was wir über die Geschichte haben, sind eben Fragmente, die uns über diese Geschichte erzählen. Und es gibt da die naheliegendere Geschichte, also der letzten, sagen wir, 20 Jahre, wo wir Zeitzeuginnen haben, mit denen wir sprechen können und so weiter. Aber sobald wir über die 80-Jahre-Grenze hinausgehen, da haben wir nur noch quasi das Quellenmaterial, auf das wir zugreifen können. Das heißt, alles, was wir haben, ob es Filme sind, Literatur ist, Dokumente und so weiter, ist ja ein Erzählen über die Geschichte. Und so nehme ich dann eben auch ein Spiel wahr, dass ein Spiel sich da einreiht und auch über die Geschichte erzählt. Das kann es gut und treffend tun oder es kann es ein bisschen verschroben, kann es möglicherweise auch falsch tun, na klar. Und trotzdem zahlt es eben ein auf dieses Erzählen über die Geschichte, glaube ich. In unserem Fall ist es natürlich so, klar, wir sind Experten darin, Spiele zu produzieren, sind keine Historiker und Historikerinnen, zumindest der überwiegende Teil von uns. So, das heißt, wenn wir uns an ein Projekt wagen, ist es natürlich so, dass wir immer ganz nah im Schulterschluss mit den jeweiligen Experten und Expertinnen zusammenarbeiten und alles double-checken lassen. Und da musst du dir vorstellen, ne, sind wir immer wieder auch in wirklich starken Aushandlungen, weil wir versuchen natürlich, alles so begünstigend zu machen, dass es im Spiel gut funktioniert. Und die Historiker und Historikerinnen, die schauen natürlich darauf, dass es wirklich, dass es nicht trivialisierend ist, dass es nicht verfremdet ist, nicht verfälscht ist. So, und das ist dann ein Aushandlungsprozess. Da müssen wir gucken, was können wir uns erlauben und was können wir uns nicht erlauben. Ne? Und da braucht es das Korrektiv in verschiedene Richtungen.
Und wenn du jetzt von diesem Aushandlungsprozess sprichst, wen holt ihr euch da noch an den Tisch?
Also ich sag mal so, 90% der Spiele, die wir entwickeln, entwickeln wir gemeinsam mit Partnern. Das heißt Institutionen, die ein gewisses Vermittlungsinteresse haben. Das sind verschiedene Museen beispielsweise, Bildungseinrichtungen und so weiter. Und in der Regel sieht ein Teamaufbau so aus, dass wir quasi ein Produktionsteam haben aus den Departments Design, Illustration, Entwicklung, Sounddesign, Projektleitung, Game Design. Und die Partner und Partnerinnen, die haben eben ein Expertenteam aus oftmals Historikern und Historikerinnen, Pädagoginnen und so weiter. Ja. Und in der Regel ist es so, dass wir dann gemeinsam mit denen die Inhalte erarbeiten, wenngleich in der Regel die Partner und Partnerinnen den inhaltlichen Hut aufhaben. Ich will ein ganz aktuelles Beispiel geben. Wir haben jetzt gerade, sind wir in der Entwicklung von einem Spiel, was wir für eine Gedenkstätte entwickeln, was sich mit dem schrecklichen Thema Euthanasie auseinandersetzt. Und jetzt haben wir unser Konzept fertig. Wir haben einen Clickdummy fertig. Wir haben alle Bilder als Skizze skizziert. Wir haben alle Texte geschrieben. Und jetzt gerade befindet sich das in Abnahmeprozess bei einem wissenschaftlichen Beirat von dieser Gedenkstätte. Und die gucken eben drüber. Sind bilden die Bilder das ab, wie es denn damals gewesen ist? Oder auch, ne, bilden die Bilder etwas ab, was auch im Rahmen einer betroffenen Perspektive adäquat ist? Oder werden hier möglicherweise Klischees reproduziert, die wir nicht reproduzieren wollen? Oder die Texte, sind die pietätvoll und gleichzeitig trotzdem treffend und so weiter? Und ich kann sagen, wir tun da das Beste, was wir können, damit das gelingt, weil wir natürlich auch diesen sehr großen Anspruch haben, diesem gerade solchen schwierigen Themen wirklich mit dem nötigen Respekt und der nötigen Pietät gegenüberzutreten. Und gleichzeitig halten wir es für sehr wichtig, das eben mit unseren Mitteln auch zu erzählen, um es nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und deswegen ist dieser Schulterschluss so wichtig, weil wir quasi von Personen, die vielleicht eine betroffene Geschichte haben, von Personen, die da einen akademischen Hintergrund dazu haben und so weiter, weil wir von denen irgendwie das Gütesiegel brauchen, zu sagen, das geht so, das könnt ihr so machen. So. Und gerade bei solchen heiklen Themen würde ich ohne dieses, ja, wie ich es genannt habe, Gütesiegel eigentlich gar nicht wagen, sowas rauszubringen. Bei anderen Themen schon, bei dem Thema natürlich nicht.
Das heißt, ganz viele Disziplinen und ganz viele Kontrollinstanzen, die immer wieder einschreiten könnten, wenn das doch in eine falsche Richtung geht, sind in einen solchen Prozess eingebunden. Und ich würde an dieser Stelle schon mal eine Frage, die aus der Community kam, einbinden. Da kam die Frage auf, an welcher Stelle auch die Zielgruppe, möglicherweise eben die jungen Menschen, auch Schülerinnen und Schüler vielleicht in den Prozess eingebunden werden. Kommt sowas vor?
Klar. Ja, ja. Man muss sagen, das ist, diese Frage könnte ich eigentlich in zwei Ebenen beantworten. Einmal, wie ist es im normalen Zustand und einmal, wie ist es im Corona-Zustand? Weil das sind unterschiedliche Geschichten gewesen jetzt die letzten zwei Jahre. Ich sage mal so, üblicherweise ist es so, dass wir Fokusgruppentests machen. Das sieht dann so aus, je nachdem, was für ein Spiel es ist, dass wir entweder an Schulen gehen und dort, ne, mit Testgruppen das auf den Tisch legen, durchtesten. Wir entwickeln dann quasi so Evaluationsbögen, wo wir gezielt Fragen stellen, gucken, was ist jetzt inhaltlich hängen geblieben, hat es Spaß gemacht, gab es irgendwelche Probleme, war irgendwas missverständlich und so weiter. In der Regel, je nachdem wie groß die Produktion ist, passiert das 1 bis 4 Mal im Prozess und dann guckt man immer genau, was will man testen. Will man jetzt die Inhalte testen, will man das Design testen, will man das Gameplay testen und so weiter. Ja? So sieht es üblicherweise aus. In Corona-Zeiten war das ein bisschen schwieriger. Wir hatten das Glück, dass wir jetzt in der Corona-Zeit, ich glaube, ausschließlich digitale Formate entwickelt haben. Das heißt, wir konnten es durch Remote-Tests machen. Auch das war natürlich nicht so einfach, weil wir dann in der Regel auf so eine 1-1-Situation zurückgeworfen waren. Das heißt, wir haben eine Testperson gebeten, das zu testen mit Screenshare. Das heißt, wir haben geguckt, wo klickt sie hin, was sagt die Person und so weiter. Was vom Aufwand natürlich größer war. Es macht eben einen Unterschied, ob 20 Kinder auf einmal durchtesten lassen kannst oder ob du das eben im 1-1 machst. Aber so haben wir es in der Corona-Zeit gemacht und es hat am Ende auch gut funktioniert. Aber die kurze Antwort, ja, natürlich machen wir Fokusgruppentests, weil am Ende, wenn es für die Zielgruppe nicht funktioniert, dann wird das auch nichts. Ne? Dann ist das vergebene Liebesmühe.
Und du hast es jetzt eben schon auch angesprochen, es gibt immer mehr Spieleanwendungen, die sich auch mit dem schwierigen und großen Thema Nationalsozialismus beschäftigen. Und ich würde sagen, gerade in diesem Kontext ist eine besondere Sensibilität gefragt. Und es gibt vielleicht auch mehr Fallstricke. Und wo siehst du hier Möglichkeiten, aber auch Risiken, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, was ja das Medium Spiel von anderen Medienformen unterscheidet, ist, dass wir hier Gefühle evozieren können, die andere Medienformen nicht evozieren können. Zum Beispiel so ein Gefühl von Schuld oder Scham. Warum? Weil bei einem Spiel ich selbst Hand anlege. Das heißt, ich selbst die Entscheidung treffe. Wenn ich mich im Kinosessel, kann ich mich zurücklehnen und egal, was da auf der Leinwand passiert, ich kann immer sagen, ja okay, da kann ich ja jetzt nichts dafür. Das ist quasi der Filmstreifen. Aber in einem Spiel ist das anders. Da bin ich an den Entscheidungen beteiligt und bin in der Regel ja auch am Ausgang des Spiels und dem Verlauf des Spiels beteiligt. So. Das heißt, diese aktive Rolle spielt eine große Rolle. Und da ist, glaube ich, eine Kernfrage, weil du auch nach Fallstricken gefragt hast, welche Perspektive nehme ich ein? Also was spiele ich hier eigentlich? Und grundsätzlich bin ich eigentlich ein Freund davon, zu sagen, wir können auch in einem Spiel einen Perspektivwechsel evozieren. Das heißt, wir können auch mal in die Rolle der, in Anführungszeichen, Bösewichte schlüpfen. Das halte ich aber bei Spielen, die sich zum Beispiel um Nationalsozialismus drehen, nicht für sinnvoll und statthaft. Das würde ich nicht machen, weil ich glaube, dass wir hier einfach ganz maßgeblich auf diese betroffenen Perspektive achten müssen. Und wenn wir Handlungen durchführen, eigentlich nur in einer Rolle von Dritten oder in einer Rolle von Betroffenen sein können. Und ich glaube, das wäre ein Fallstrick, wenn man das außer Acht ließe, denke ich.
Also ist die Perspektive, die eingenommen wird, vielleicht auch eine Art Schutzschild vor der Überwältigung von Emotionen zu bewahren? Oder gibt es da noch mehrere Instanzen, die greifen können? Weil ich stelle mir das jetzt vor, dass das ganz schön krass sein kann, sowas durchzuspielen und da verschiedenste Emotionen bei mir geweckt werden, wenn ich so ein Spiel durchspiele.
Ich muss offen gestehen, zu dem Thema der Emotionen habe ich auch noch keine abgeschlossene Meinung, weil wir natürlich immer predigen, dass Spiel die Chance hat, ein hochgradig immersives Medium zu sein. Aber gerade wenn wir ans Thema Überwältigungsverbot und so weiter denken, da kann es natürlich schwierig werden. Und da muss man eben auch genau schauen, wie weit will man gehen? Was will man alles zeigen? Was will man alles sagen und so weiter? Aber auch hier ist vielleicht auch so ein bisschen eine ängstliche Haltung von mir. Aber da sage ich, da möchte ich mich auch echt auf meine Experten und Expertinnen verlassen, die dann irgendwie einen Riegel vorschieben und sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also das sollte oder kann nicht erzählt werden. Auf der anderen Seite gibt es schon einen Teil in mir, der sagt, hey, die Ereignisse sind einfach unfassbar schrecklich auf allen Ebenen. Und das kann nicht irgendwie schön geredet oder schöner dargestellt werden. Es sollte in seiner schieren Unglaublichkeit dargestellt werden. So. Und da bin ich immer ein bisschen, bin ich tatsächlich ein bisschen unentschieden und brauche da auch Rat von den Experten und Expertinnen, die da sagen, was geht und was nicht.
Mhm. Und wer ist denn konkret eure Zielgruppe? Und ich habe mich auch gefragt, spielt denn der Lernort Schule bei der Entwicklung schon eine besondere Rolle, dass ihr irgendwie mitdenkt, wie lang ist eine Schulstunde oder ähnliches?
Ja, total. Also die Zielgruppe kann ich so pauschal erstmal nicht sagen, weil das von Projekt zu Projekt verschieden ist. In der Regel sind es ältere Jugendliche, das heißt so 16, 18, so. In dem Milieu ist eigentlich oftmals eine Zielgruppe, aber das variiert von Projekt zu Projekt. Und ja, die entsprechenden Lernorte variieren. Du hast jetzt Schule angesprochen, das ist auf jeden Fall so. Also wenn wir ein Spiel entwickeln, was für den Schulunterricht funktionieren soll, ich hatte ja am Anfang Bürokratopoli erwähnt, das wurde sehr wohlwollend von den Schulen aufgefasst und da haben wir eine Spielzeit, die schon so bei 45 Minuten liegt, wo dann doch das Feedback war, naja, wir mögen das sehr. Und gleichzeitig ist es für den Einsatz im normalen Schulunterricht schwierig, weil wir da mindestens eine Doppelstunde, eigentlich besser sogar einen Projekttag dazu brauchen. Entwickelt doch mal was Kürzeres. So. Und das heißt, die Spiele, die wir daraufhin für die Schule entwickelt haben, waren eher sowas, wir nennen das Impulsspiele, die man eben in 15 Minuten spielen kann und dann Vor- und Nachbereitung mit hat. Das haben wir schon gemacht. Gleichzeitig ist es ja aber auch nicht nur Schule, sondern ist ja auch manchmal Gedenkstätte oder ist manchmal Installation im Museum. Und auch da müssen wir sowas natürlich mitdenken. Wie lange kann sich jetzt eine Person an einer Installation aufhalten? Wie sorgen wir dafür, dass kein Stau an der Installation entsteht und trotzdem, dass sie auch nicht leer steht irgendwie so? Das müssen wir natürlich mitdenken. Das ist sogar relativ maßgeblich tatsächlich.
Gibt es dann manchmal von einem Spiel verschiedene Versionen, dass die einmal besser im Kontext Museum funktionieren und einmal vielleicht für einen Impuls in der Schulstunde?
Ja, also was wir manchmal machen bei analogen Spielen beispielsweise, dass wir verschiedene Einsatzszenarien machen und quasi verschiedene Spielformen, so quasi eine Extended-Version mit Zusatzregeln und so weiter. Und ja, auch bei digitalen Spielen haben wir schon verschiedene Einsatzformate gehabt. Wir haben ein ganz, ganz frühes Spiel, was wir mal entwickelt haben, das heißt Legato. Das steht noch in der Dauerausstellung des DDR-Museums hier in Berlin. Und gleichzeitig funktioniert das als Handy-App. Und da ist es eben so, ob du es jetzt mobil im Bus oder an der Bushaltestelle spielst oder eben stationär dort im Museum, sind dann eben, das Core-Game ist das gleiche, aber es sind trotzdem natürlich so eine andere Menüführung und ein anderes Einsatzszenario und so weiter. Das machen wir schon.
Und du hast jetzt bereits eine Handy-App angesprochen. Wie kommen denn die Spiele zu den Spielerinnen und Spielern? Gibt es da verschiedene Plattformen wie Steam oder auch Shops von den größeren Anbietern, wo ihr andockt? Spielen die eine Rolle? Und Nehmen die irgendwie auch Einfluss auf die Entwicklung, dass ihr guckt, dass die nicht nur über die offiziellen Lernorte, sei es schulisch oder außerschulisch, bei den Zielgruppen landen?
Der überwiegende Teil der Projekte, die wir zuletzt gemacht haben, die sind als finales Produkt nicht auf Gewinnabsichten ausgerichtet. Das heißt, es geht uns nicht darum, dass wir die kommerziell im Shop, wie zum Beispiel Steam, verkaufen, sondern sie sind quasi finanziert von den entsprechenden Bildungseinrichtungen und die haben eben dieses Vermittlungsinteresse. Manchmal auch, wenn es sich zum Beispiel um private Einrichtungen handelt, auch manchmal ein Marketinginteresse. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. Das heißt für uns, dass wir das Spiel so entwickeln und dann ist es so, dass es letztlich zu der Zielgruppe kommt, entweder über Lehrkräfte beispielsweise oder über das Bildungsangebot der Institution, die Bildungsstätte Anne Frank beispielsweise, die macht ja eigene Workshops, um Lehrkräfte darin auszubilden, wie sie das Spiel Hidden Codes im Schulunterricht einsetzen können. Ja, das heißt, Lehrkräfte können sich dort melden, durchlaufen den Workshop und können dann dieses Spiel mit in den Unterricht einbeziehen, haben dann sogar so ein Analyse-Tool, wo sie sehen, wie weit spielen die Schüler und Schülerinnen, welche Entscheidungen treffen sie und so weiter. Ja.
Das heißt, die Plattformlogiken sind bei der Entwicklung gar nicht wirklich entscheidend für euch?
Die Plattformlogiken für den kommerziellen Vertrieb sind für uns bislang nicht entscheidend. Es kann sicherlich mal ein Projekt geben, was wir dann auch kommerziell vertreiben wollen, aber zuletzt gab es das nicht.
Mhm. Und Online-Gaming hat ja jetzt nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Das heißt, gerade wenn es irgendwie um Radikalisierung oder auch Jugendliche, die sich zurückziehen oder das Thema Gewaltverherrlichung geht, ist das ja manchmal etwas schwierig besetzt. Und jetzt frage ich mich, ob die Idee von Serious Games der Gaming-Welt auch etwas Positives hinzufügen kann oder vielleicht auch irgendwie Jugendliche erreichen kann, die sich sonst nicht mit diesen Themen beschäftigt hätten. Hast du da einen positiven Blick auf das Thema?
Ja, also ich muss mal sagen, erstmal so grundsätzlich, klar, ne, es gibt Kritik an dem, was du jetzt Online-Gaming nennst. Gleichzeitig, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, war, glaube ich, das Online-Gaming für viele auch wirklich eine wichtige soziale Komponente, die auch durchaus seinen begünstigenden Effekt hatte. So, das kann man wohl sagen. Und gleichzeitig ist es so, ich habe manchmal das Gefühl, ähnlich wie es bei Kinofilmen ist, hat sich inzwischen auf dem Spielemarkt so ein breites Spektrum ergeben, dass die verschiedenen Enden dieses Spektrums kaum noch etwas miteinander zu tun haben. So wie du, keine Ahnung, irgendeinen französischen Schwarz-Weiß-Arthouse-Kinofilm nicht mit dem Blockbuster, I don't know, Avengers vergleichen kannst, habe ich auch das Gefühl, dass du ein Spiel wie Fortnite nicht vergleichen kannst mit einem Serious Game, was wir für eine Gedenkstätte entwickeln. Das sind natürlich ähnliche Formate, aber trotzdem am Ende ein völlig anderes Genre, andere Zielsetzungen und so weiter. Und das, was kommerzielle Online-Games versuchen, was deren quasi Kernantrieb ist, ist ja nicht der unsrige. So. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so ein guter Anwalt für die Games-Branche als solches oder das Online-Gaming, weil unser Fokus doch ganz klar auf diesen Vermittlungsaspekten liegt. Und klar, zu deiner Frage, ja, ich glaube, im ganzen Potpourri, im ganzen Blumenstrauß dessen, was Spiele können und vermögen, ist das Genre, was wir uns jetzt rausgepickt haben, nämlich dieses Vermitteln, ist, glaube ich, ein total wichtiges Ding, auch ein nachgefragtes und auch, glaube ich, ein wachsendes Phänomen. Ich sehe das beispielsweise, wenn ich mir Museen angucke. Museen haben ja wirklich die Herausforderung, dass sie einfach auf unendlichen Schätzen an Inhalten sitzen und diese Inhalte in Verbindung mit den Besuchern und Besucherinnen bringen müssen. Und das kann meines Erachtens nur noch adäquat gelingen, wenn es da in irgendeiner Art eine Interaktion, eine aktivierende Interaktion mit den Inhalten gibt. Ich glaube, die Mehrzahl der Leute langweilt sich inzwischen, wenn sie im Museum geht und da eine Vase in der Vitrine sieht. So, du musst ja irgendwie herausfinden, was hat diese Vase mit mir zu tun? Was erzählt mir diese Vase? Und wenn ich dann irgendwie anfangen kann, mit dieser Vase, sorry, dass ich die ganze Zeit auf dieser Vase rumhacke, aber mit dieser Vase zu interagieren, dann bringt mir das was. So. Und deswegen glaube ich, dass diese Formate von spielerischer Wissensvermittlung immer mehr etabliert werden. Da bin ich schon überzeugt davon.
Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich wäre Lehrerin, habe selber nicht viel Kontakt zu Computerspielen bisher gehabt, würde das aber jetzt gerne machen, weil ich denke mir, es klingt doch total gut. Ich möchte auch mal die anderen in meiner Klasse erreichen mit Themen aus der historischen Bildung. Was wäre dein Tipp, wie kann ich mich dem Thema widmen? Sollte ich die Spiele selbst komplett gespielt haben oder kann ich die auch didaktisch einbetten, wenn ich das selber nicht so richtig verstanden habe? Was wäre da deine Herangehensweise, die du mir empfehlen würdest?
Grundsätzlich sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich hatte ja vorhin von unseren Fokusgruppentests gesprochen. Tatsächlich ist es so, wenn wir an Spiele für Schüler und Schülerinnen denken, dann ist es natürlich unfassbar wichtig, dass wir nicht nur die Schüler und Schülerinnen für uns gewinnen, sondern fast noch wichtiger, die Lehrkräfte zu gewinnen, weil sie sind am Ende die Gatekeeper. Das heißt, wir setzen letztlich schon stark darauf, dass wir auch die Lehrkräfte abholen. Wir hatten zum Beispiel vor einiger Zeit Fortbildung für Lehrkräfte angeboten, wo wir sie in den Einsatz von Spielen im Schulunterricht einführen, also in das Thema, wie könnt ihr Spiele im Schulunterricht einsetzen. Und da gibt es ja unfassbar viele sehr gute Spiele, die auch Begleitmaterialien haben, die regelrecht dazu einladen. Also ich glaube, wenn Lehrkräfte ein Interesse daran haben, ist es eher die Frage, ja, welches Thema möchte ich denn bearbeiten? Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt hier ein Formatspiel einsetzen, sondern eher, welches Thema haben wir gerade dran und gibt es da vielleicht sinnvolle Angebote, wie wir das einsetzen können? Wir hatten beispielsweise bei dem Kartenspiel Wendepunkte, was jetzt zuletzt bei der BPB als zweite Auflage erschienen ist, da haben wir ein Bildungsmaterial dazu entwickelt und das ist eingeteilt in verschiedene Altersgruppen, verschiedene Themen, verschiedene quasi Stunden, Einheiten, also wie viel Zeit brauche ich. Und da können sich die Lehrkräfte eigentlich ziemlich genau rauspicken, was haben wir gerade, was ist meine Altersgruppe und dann finde ich die entsprechende Aufgabe dazu. Und das ist jetzt nur ein Material von uns, aber sowas gibt es ja wirklich vielfältig, nicht nur bei analogen, auch bei digitalen Materialien.
Und wenn wir jetzt zum Abschluss kommen, hast du eine Hoffnung für die Zukunft von Serious Games?
Ich glaube, es wäre ein eklatanter Vorteil und ich sehe diese Tendenzen schon kommen und mehr entstehen, wenn wir einen Schulterschluss hinbekommen zwischen denjenigen, die Games produzieren und noch mehrheitlich den Experten und Expertinnen, die in beispielsweise der Erinnerungskultur tätig sind, die im Bereich der historischen Vermittlung tätig sind und so weiter. Und es gibt da mehr und mehr Tendenzen. Es gab ja jetzt kürzlich auch die Tagung Erinnern mit Games von der Stiftung Digitale Spielekultur. Und das sind schon Tendenzen, die sehr, sehr zuträglich sind. Nicht nur zuträglich letztlich auch für die Branche, die Games-Branche, sondern natürlich auch zuträglich überhaupt dafür, dass auch mehr und mehr qualitative Formate rauskommen, die man dann eben nicht mehr nur in so eine stiefmütterliche Ecke stellen kann, sondern sagen kann, hey, das sind jetzt wirklich auch durchdachte und hingebungsvoll entwickelte Spiele. So. Weil ich sagte es vorhin und ich kann es auch gerne wiederholen, wir geben uns natürlich richtig Mühe. Und gleichzeitig braucht es mehr als nur den eigenen Willen, sondern es braucht eben die Experten und Expertinnen, die letztlich Lust haben, damit zu beraten, mit tätig zu sein. Ich sehe gerade in Deutschland, dass der Serious Games Markt wächst. Das halte ich für wünschenswert, weil Game eben mehr sein kann als bloße Daddelei, ja, sondern es wirklich Chancen hat, Personengruppen zu involvieren, die vielleicht sonst ja, Schwierigkeiten haben, normalen Schulunterricht zu folgen beispielsweise und auch Themen anders bearbeiten kann und letztlich dazu führen kann, dass sich beispielsweise Kinder und Jugendlichen mit Themen befassen, mit denen sie sich sonst gar nicht befassen würden. Weil es ist einfach, ob ich jetzt eine 500-seitige Monografie auf den Tisch lege oder ein Casual Game daneben habe, welches mich einlädt, da reinzukommen, erstmal vorurteilsfrei, das macht einfach einen Unterschied. Und das halte ich für sichtbare Tendenzen, die da sind, die ich befürworte und wo ich mir wünsche, dass es auch so weitergeht.
Ja, vielen Dank für dein sehr positives Abschlussplädoyer für eine gute Zukunft im Bereich der Serious Games. Also ich glaube, dass diese Branche wirklich viele Chancen birgt und du hast mir auch viele meiner Sorgen gut aus dem Weg geräumt. Deshalb glaube ich, das kann noch ganz groß werden, wenn da eben verschiedene Disziplinen an den Tisch kommen und gemeinsam die Ideen vorantreiben. Vielen Dank.
Gern geschehen. Auch vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Danke fürs Zuhören. Weitere Links zur Vertiefung und alle erwähnten Spiele finden Sie verlinkt unter diesem Beitrag. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC BY SA 4.0. die es unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material zu beliebigen Zwecken unter Angaben der Urheberschaft zu teilen und zu bearbeiten. Redaktion: Theresa Kühnert für bpb.de, Produktion: Robert Draber, Musik: Sam Salem, und moderiert habe ich, Hanna Lückmann.